Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Folge 43 mit mir, mit Jan Fleming und mit dir. Du bist nochmal wer?
Per Eggers, guten Tag.
Genau, so sieht's aus. Und wir sprechen heute über Filme, musikalische Filme, Filmmusik und
alles drum zu.
Sorgen dafür, dass es auch in den weiteren, wir sprechen nicht über Corona, aber in den weiteren Lockdown-Wochen vielleicht ein bisschen Input gibt. Letzte Woche haben wir über musikalischen Input gesprochen, diesmal über filmischen Input. Meine erste Frage an dich ist, Per, Kino. Hm. Nacho oder Popcorn?
Nacho.
Überhaupt Kino oder lieber Sofa und DVD?
Das kommt echt drauf an. Also im Moment wünscht man sich natürlich sowieso mal wieder, oh, Kino ist das Größte. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich schwer aufraffen. Ganz oft bin ich eher der Sofa- und dann Filmtyp. Kino, das muss dann wirklich so ein Ding sein, wo ich sage, okay, da will ich jetzt dieses große Kino-Erlebnis haben. So ein Mission Impossible-Ding, so ein James-Bond-Film, obwohl ich die alle hasse mit Daniel Craig. Und sowas. Da würde ich dann schon nochmal ins Kino gehen. Aber das ist ja mittlerweile auch wirklich sehr teuer. Und von daher, wenn du mich so fragst, eher Sofa.
Und Action oder Komödie?
Kann ich gar nicht so ganz deutlich sagen, kommt auch richtig krass drauf an. Also sowohl als auch. Also wirklich 50-50. Was ich gar nicht mag, sind so diese, also so Romanzenkacke und sowas. Und Horror, damit kannst du mich auch jagen im wahrsten Sinne. Das mag ich gar nicht.
Das ist ja das schlimmste Genre, romantische Komödie. Das ist wirklich, wenn ich das irgendwo lese.
Da bin ich auch meilenweit von entfernt.
Mit Till Schweiger und wie heißt der andere? Matthias Schweighöfer.
Matthias Schweiger.
Das ist, da kann man wirklich,
Nee, kannst du mich auch gar nicht mitkriegen. Aber ich bin sehr gespannt, was du jetzt gleich anführst und ob wir uns auch bei Filmen und Filmmusik so ähnlich unterscheiden wie auch sonst. Ich kann mir gut vorstellen, dass ja.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber damit unsere Zungen auch ordentlich gelockert sind, habe ich natürlich wieder ein Getränk dabei. Und es ist wirklich was ganz was Feines. Ich glaube, finanziell bewegen wir uns auf einem Niveau, auf dem ich mich nämlich überhaupt nicht bewege sonst. Es ist nämlich, ich habe es mir aufgeschrieben, es ist der Eldorado Rum, 21 Jahre alt. Ui. Die Flasche kostet 71 Euro. Und ich hatte am Samstag einen Freund da, der, weil wir häufiger mal rumprobieren, ja. Eine Flasche rumgekauft hat, die ihm nicht schmeckt. Und das war eben diese Flasche.
Ach so, hier.
Und er hat gesagt, komm, die lasse ich dir mal da. Und dann dachte ich, wem könnte ich das andrehen?
Den Scheiß rum für 71 Euro hast du gedacht, hier mein Podcast-Kumpel.
Genau, so machen wir das.
Der ist und taub auf der Zunge.
Der ist wirklich, wir haben den getrunken am Samstag, der ist richtig,
danke,
richtig scharf, aber ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Und ich glaube, finanziell wird das zumindest, solange wir keinen Getränkesponsor haben, hallo, wegen mit dem Zaunfall, wird das, denke ich mal, das Limit sein.
Das Sky is the limit, ey.
Ja.
Ich habe das aber relativ oft auch schon gemacht, dass also sowohl bei Whisky als auch bei Rum, ich gemerkt habe, boah, jetzt nehme ich mal jetzt kurz, jetzt bezahle ich mal ordentlich und war immer so schwer enttäuscht. Teilweise sind die dann wirklich gar nichts wert. So, dann lass mal gucken hier.
Naja, also es schmeckt schon nicht nach Fusel, ne?
Oh, aber so richtig scharf finde ich den auch nicht.
Ja, wir hatten am Samstag verschiedene, auch so ein bisschen fruchtigere, da war der dann doch scharf. Aber
also
so,
wenn du den auch nicht magst, bring mit, ich könnte den wohl trinken.
Wer weiß, welche Folgen wir noch haben, wofür wir noch was brauchen, ne?
So, dann lass uns mal in Medias Res gehen, wie es so schön heißt. Ich habe mir jetzt also Gedanken gemacht, so über Musikfilme, da gibt es jetzt so die üblichen, ne? Wo man sagt, hey, klar, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, guckt die, ohne dass man viel drüber sagen muss. Für mich zum Beispiel die Rocky Horror Picture Show. Muss man gesehen haben, einfach grandioser Film und alle Schauspieler, die da mitspielen, sind durch diesen Film bekannt geworden. Sowohl Tim Curry als auch Sigourney Weaver ist es nicht, Susan Sarandon und auch Meatloaf hat da seine ersten Gehversuche drin gemacht als Eddie, der Biker und danach ist der durchgedreht mit Bad Out of Hell.
Ich kann den Film mir nicht angucken, das hat nichts mit dem Film zu tun, aber wir hatten in der, ich glaube, 5. Klasse hatten wir eine ganz große Rocky Horror Picture Show Fan als Lehrerin,
ja.
Ich glaube, das macht schon herum, merkst du, ne? Mhm. Und wir mussten bei irgendwelchen Schulaufführungen in der Aula zu Let's Do the Time Warp Again Tänze aufführen und da man ja in dem Alter prinzipiell alles scheiße findet, was die Lehrer anschleppen, musste ich diesen Film scheiße finden. Vielleicht muss ich ihn jetzt nochmal mit Abstand gucken. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Film, der im Kino natürlich sehr gut kommt mit Party und verkleidet. Da gibt es ja immer diese Truppen, die da richtig, ja, richtig abgehen.
Da kannst du natürlich auch viel machen. Frankenfurter und so. It's just a jump to the left.
Genau, das war unser Part.
Ja, also and then a step to the right. Aber das kann ich verstehen. Es werden einem viele wirklich schöne Sachen in der Schule echt übelst verhagelt. So, was ist für mich noch ein Klassiker? Ist Grease?
Hab ich auch nicht gesehen.
Solltest du tatsächlich. Also es gibt viele Tanz- und 70er-Jahre-Filme mit John Travolta, die man nicht sehen muss. Grease, ja. Walk the Line.
Ja, der ist natürlich super.
Brauchen wir nicht drüber reden. Bohemian Rhapsody sollte man auch geguckt haben. Mehrfach Oscar-prämiert.
Ist der, den, ich habe den mal im Flieger angefangen, da war ich aber zu müde, als man noch fliegen durfte. Da habe ich ihn dann wieder ausgemacht und ich hatte ja auch gefragt bei uns auf der Facebook-Seite, hinter liked uns ein Kommi oder like. Ne? Hat der David gesagt, dass er ihn überhaupt nicht gut findet. Ich habe bisher auch nur Positives gehört.
Also es geht ja auch gar nicht immer prinzipiell nur darum, ob man ihn geil findet, aber man sollte ihn schon gesehen haben, finde ich. So, das sind so die, wo ich sage, das ist so, brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Und dann habe ich jetzt so ein paar, über die ich gerne reden würde.
Ja, dann schieß mal los.
Zum Beispiel wirst du direkt wissen, was ich meine, wenn du das hier hörst.
Party on, Wayne, party on, girl. It's Wayne's World, Wayne's World, party time, excellent.
Wayne's World muss man gesehen haben, oder? Und ist auch musikalisch großartig. Allein die Bohemian Rhapsody-Szene im Auto.
Ja, Weltklasse. Und ich weiß, auch sehr geiler Gastauftritt von Alice Cooper.
Die Story habe ich erzählt, ne? Mit Alice Cooper, den habe ich ja interviewt und er hat mir erzählt, dass niemand wusste, wer Alice Cooper war und dann irgendwann kam sein Sohn, er war ja Fußballtrainer bei seinem Sohn.
Ach so, genau, ja, ja.
Und er hat dann gesagt, warum warst du denn in Wayne's World? Er sagt, ich bin ein Rockstar, hallo. Und erst da kannten alle Coach Tony und jetzt wussten sie, ach Mensch, das ist Alice Cooper.
Ich muss aber sagen, also Wayne's World, von wann ist der? 90, 91, 92, so ja, etwa? Da habe ich den mega gefeiert. Ich könnte mir vorstellen, ich habe den seitdem nie wieder gesehen, dass das so das Pendant zu Nirvana Nevermind ist, was ich finde.
Glaube ich nicht.
Kann man den heute überhaupt nochmal gucken? Ist das nicht so sehr zeitgenössische Kunst?
Nein, das ist Kult. Das ist Kult. Da ist auch Tia Career, die ist immer noch scharf. Und die krasse Geschichte war, das war kurz vorm Tod von Freddie Mercury. Der war schon ganz schwer krank und da haben sie ihm die Vorversion von Wayne's World gezeigt, von dieser Bohemian Rhapsody-Szene. Und er hat sich das angeguckt, wie gesagt, der war wirklich schwerst krank und hat gerade nochmal so ein Lächeln gekriegt, hat Brian May erzählt und hat gleich gesagt, wenn das Ding rauskommt, dann kommen wir nochmal richtig fett in die Charts. Okay. Paar Tage später ist er gestorben, dann kam Wayne's World raus und es war genauso, Bohemian Rhapsody ist wieder auf die Eins in die Charts gekommen durch diesen Film.
Da fällt mir ein, dass ähnlich gut wie in Wayne's World Bohemian Rhapsody ja nur danach in der Menschheitsgeschichte gesungen wurde, auf dem letzten Geburtstag, letztes Jahr in der Karaoke-Bar, wo wir waren, gegen 3 Uhr morgens lief das nochmal, da war niemand von uns am Mikro, aber
Gott
ich glaube,
sei
wir
Dank.
Haben in die, ich weiß nicht, ob du da noch da warst.
Das war Kopfschmerz, wenn ich mich recht entsinne. Aber das sind auch so wirklich Verrückte, oder? Also das habe ich auch immer gesagt. Also es gibt so Sachen, da geht man einfach nicht ran. Und Queen gehört dazu, das kannst du ja nur verkacken.
Geht nicht.
Geht gar nicht.
Komm, kannst du nur über die Performance kommen.
Ganz schlecht. So, was hast du auf der Liste?
Ich habe natürlich, aber wir werden nicht groß drüber reden müssen, The Dirt.
Natürlich!
The Dirt. Den habe ich auch vor gar nicht so langer Zeit gesehen. Weltklasse, kann ich nur jedem empfehlen.
Für alle, die uns nicht regelmäßig hören, The Dirt ist das allgemeine Produkt, was Jan Fleming für alles heranzieht.
In jeder Folge.
In jeder Folge gibt es irgendwas in der Biografie von Mötley Crüe, The Dirt. Zu egal welcher Band steht anscheinend in diesem Buch irgendwas drin. Das hat wahrscheinlich 7000 Seiten.
Aber darauf wollte ich gerade hinaus, dass das Geile ist, dass in diesem Buch sehr viele Anekdoten stehen und häufig ist ja so, ne, wenn man ein Buch gelesen hat, guckt dann den Film, sagt man, oh, das ist ja so zusammengekürzt, das ist ja komplette Scheiße, dass ich das überhaupt nicht finde. Also, dass ich auch den Film nur wärmstens ans Herz legen kann und da werden wir wahrscheinlich nicht unbedingt auf einen grünen Zweig kommen. Ich finde ja auch die Lemmy-Doku über Lemmy Kilmister ist sehr cool, sehr authentisch und vor allem auch, ich weiß gar nicht, ob das im Film ist oder in dem Bonusmaterial auf der DVD, also die durften ihn in L.A. besuchen und in sein kleines Apartment, wo er so gut wie nie ist. Der Deal war, haben sie dann, ich glaube, im Bonusmaterial erzählt, dass sie dafür bei ihm mal die Küche putzen. Und die Küche war so gefühlt bei jemandem, der immer nur auf Tour ist, eben irgendwie so 18 Jahre lang oder so nicht gesäubert worden, wo die dann erstmal 3,5 oder 4 Stunden diese beiden Filmemacher die Küche geschrubbt haben.
Funny.
Und der ist wirklich für mich eine der besten Musikdokus. Und hatten wir auch schon mal angesprochen. Aber
verschießt du jetzt dein ganzes Pulver auf einen Schlag?
Ich habe so viel hier auf der, aber jetzt habe ich gerade einen Lauf.
Okay.
Heavy Metal in Bagdad, hatte ich schon mal angesprochen.
Stimmt.
Ist natürlich aus dem Irakkrieg 2013, 12 so. Ja, muss ja, oder?
So spät noch?
Ja, ich meine schon. Okay. Ich meine, das war nämlich praktisch, als da der IS irgendwie wieder übernommen hat und so. Also nicht in dieser ersten Phase, wo sozusagen der große Aufbruch war, sondern wo man wieder gemerkt hat, so Kunst, Musik, Kultur machen ist grenzwertig. Und wo die Musiker, es geht halt um eine kleine Band in Bagdad, die halt Heavy Metal macht und die eben dafür gejagt wird oder mit ihrem Leben unter Umständen bezahlen muss, weil im IS, die Leute glauben, dieses Headbang sei eben diese jüdische Beterei.
Ja.
Und die ergreifendste Szene, habe ich letztes Mal schon erzählt, ich erzähle es trotzdem nochmal, ist, wie dann der eine von denen, weil sie dann da irgendwie flüchten müssen, ich glaube nach Syrien oder in ein Nachbarland flüchtet und da zum ersten Mal in seinem Leben wirklich Metallica eben nicht nachgespielt hört, sondern aus einer Jukebox und anfängt zu weinen, weil er sagt, ey, das ist mein Kindheitstraum, diese Band überhaupt mal zu hören. Und wirklich so ergreifend, wenn man nochmal sieht, welche Passion und Leidenschaft so eigentlich in so Musik steckt. Und kann ich nur jedem empfehlen, Heavy Metal in Bagdad, für mich eine der geilsten Musikdokus überhaupt, auch wenn es jetzt nicht mit einer Band oder so zu tun hat.
Und ich persönlich, ich kann ja mit Dokus, egal in welcher Reihenfolge und egal zu welchem Thema, überhaupt nichts anfangen. Ich finde das alles furchtbar langweilig. Auch wenn mir, weiß ich noch, beim ersten Mal, als du das erzählt hast, fast die Tränen gekommen sind bei der Story. Aber das ist überhaupt nichts, womit ich irgendwann mich hinsetzen würde und sagen, so, jetzt gucke ich mal eine Musikdoku. Könnte mir nicht passieren. Also deshalb habe ich das Lemmy-Ding nicht geguckt, auch kenne ich nicht. Sondern ich bin mehr wie öfter hier auch schon traditionell und klassisch unterwegs und muss natürlich an dieser Stelle die Blues Brothers empfehlen.
Ja,
der ist natürlich ein absoluter Klassiker, sind ja alle, wirklich alle dabei. Ich habe nochmal nachgeguckt. Aretha Franklin, Cab Calloway, James Brown, John Lee Hooker, Ray Charles, alle dabei. Sogar Steven Spielberg spielt einen kleinen Finanzbeamten in diesem Spiel, weil er unbedingt dabei sein wollte.
Geil.
Wahnsinn. Und schon 1980 irgendwie 80 Millionen Dollar eingenommen an der Kinokasse. Unglaublich viel. In keinem anderen Film bis dato so viele Autos zu Bruch gegangen wie in Blues Brothers. Und der L'Osservatore Romano, das ist die offizielle Zeitung des Vatikans, hat diesen Film als katholischen Klassiker erwähnt. Die haben also überhaupt nicht aufgepasst.
Die haben weil die im Auftrag des Herrn unterwegs sind, oder
weil
was?
Die immer sagen, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Okay, ja, katholischer Klassiker. Ansonsten hat es ja mal gar nichts damit zu tun, aber auch so ein Ding musst du gesehen haben für mich, Blues Brothers.
Und da gehe ich sogar noch weiter. Ich war nicht häufig in Musicals in meinem Leben, aber ich war mal im Blues Brothers Musical in Hannover im Theater am Egi. Und ich hasse das Theater am Egi, weil man da auch als Schüler immer mit hingeschleppt wurde. Ne? So 5. Klasse, die Zauberflöte oder was man sich da so angeguckt hat. Weltklasse. Also das Blues Brothers Musical live hast du da eben auch die Leute, ne, die so angezogen kommen und da irgendwie dann in den Ecken tanzen und irgendwie richtig abgehen. Das kann ich nur empfehlen. Wenn es irgendwann mal wieder sowas gibt, wir reden nicht über Corona, aber dieses Blues Brothers Musical, das hat auch richtig Spaß gemacht, weil die Mucke auch einfach geil ist.
Ja,
ne?
Absolut. Werde ich später auch einen von auf die Liste setzen. Dann noch ein Klassiker, wo man auch sagt, den sollte man mal geguckt haben, ist Easy Rider.
Habe ich noch nie gesehen.
Easy Rider war ja damals der absolute Durchbruch für einige Schauspieler, Dennis Hopper zum Beispiel. Und das war der erste Film, der mit schon bestehender Musik gearbeitet hat. Ansonsten bis dahin haben alle Filme immer die Songs für sich schreiben lassen oder die Musik extra neu machen lassen. Und das war der erste Film, der gesagt hat, wir nehmen bestehende Rockmusik, damit wir die jungen Leute auch erwischen, die mit Lederjacken durch die Gegend laufen und kiffen. Deshalb gibt es ja auch eine lange Kiff-Szene in diesem Film,
ja.
Was damals völlig undenkbar war, Ende der 60er, dass du das wirklich auf Film auch ziehst. Bis dahin war das ja immer alles nur diese Doris Day-Geschichte. Wunderschön und la-da-di-du-du und Röcke. Und dann kamen diese motorradfahrenden, lederjackentragenden, kiffenden Typen. Absolute Sensation damals. Und Der Soundtrack dazu ist halt auch wirklich gut. Also Steppenwolf, Born to be Wild ist natürlich der absolute Oberklassiker, der aus diesem Film kommt. Aber es waren auch The Smith dabei, The Birds und Jimi Hendrix. Auch auf dem Soundtrack von Easy Rider.
Bei Soundtracks, die irgendwie Bands pushen, ist mir natürlich vorhin nochmal, weil es in meiner Rotation zufällig lief, natürlich Lost Highway eingefallen, ja. Der David Lynch-Film, der ja irgendwie Rammstein.
Habe ich nicht gesehen.
Völlig, ich glaube, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, ich habe ihn bis heute nicht verstanden. ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ohne zu, darf man spoilern? Spoilern wir in dieser Folge?
Klar.
Also wer nicht gespoilert werden will, hört jetzt weg, sonst sage ich, dass die erste Szene jemand praktisch an seine Gegensprechanlage geht und irgendwie sowas Mr. White ist tot hört durch diese Gegensprechanlage und die letzte Szene ist, wie der gleiche Typ unten an seiner Gegensprechanlage steht und mit sich selber spricht und sagt, Mr. White ist tot. Irgendwie so. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Der Film ist aber trotzdem sehr sehenswert, weil er halt sehr mit der Mucke und der Atmosphäre irgendwie arbeitet. Und ich glaube auch, Marilyn Manson war auch in dem Soundtrack, oder das weiß ich, aber ich glaube, er hat dadurch auch so den richtigen Push in den Mainstream bekommen. Und zum Beispiel, glaube ich, Rammstein hätte diese internationale Karriere nie so hingelegt, ohne diese beiden Songs auf dem David Lynch Lost Highway Soundtrack.
Und muss ich immer wieder feststellen, egal in welchem Genre, ob es Musik ist, ob es Filme sind, egal was, ich habe überall ganz heftige Lücken. Also zum Beispiel Lost Highway habe ich nicht gesehen. Was ich auch nicht gesehen habe, ist Almost Famous.
Habe ich auch nicht gesehen.
Ja, ist aber ja auch absoluter Meilenstein in Sachen Musikfilm. Alle schwärmen davon, soll ein super Film sein. Habe ich nie gesehen, muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen. Was ich noch habe, was jetzt nicht ganz so aus der normalen Geschichte raus ist, ist Kings of Rock, der Pick of Destiny. Das ist der Film von Tenacious D, Jack Black und sein Kollege. Und witzig ist halt, wer alles dabei ist. Also da spielen ganz große Hollywood-Schauspieler sind dabei, aber eben auch viele Musiker. Meatloaf zum Beispiel spielt den erzkatholischen Papa von Jack Black, der ihn dafür immer verprügelt, dass er lieber E-Gitarre spielt, als zu beten. Und da gibt es einen schönen Auszug von, warte hier. Oh, the dragon's balls are blazing as I stepped into his cave. And I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. Twas I who fucked the dragon, fuck a licing, fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Und danach kriegt er furchtbar auf den Arsch von Meatloaf. I should fuck you too, dann legt er ihn einfach übers Knie und verprügelt ihn. Halt auch großartig, finde ich, Meatloaf ist ja nun absoluter Nullgläubig, sondern voll Rock'n'Roll und spielt da den Erzkatholen sehr witzig. Wer auch mitspielt, ist Ronnie James Dio, spielt sich selber.
Okay.
Und ist so eine Art Gott und Dave Grohl ist der Satan.
Stimmt, ich habe den mal also, im Hostel in Australien, ja, in großer Runde mit viel Bier und viel Gequatsche gesehen, deswegen
völlig nicht mehr so durchgeballerter Film. Aber geiler Soundtrack, Jack Black, einfach so ein geiler Typ einfach. Der macht, worauf er Bock hat, woran er Spaß hat. Und das muss man jetzt nicht mögen unbedingt. Ich mag seine Stimme sehr gerne, also Tenacious D auch, finde ich echt geil. Aber ich finde super, was der einfach durchzieht. Dass der einfach Bock hat, dass er einfach genau das macht. Und wenn das völlig verrückt ist, so wie eben diese ganze Tenacious D-Geschichte mit Kai Gass zusammen, hat er Bock drauf und er macht das. Und für sowas habe ich immer Hochachtung, dass du einfach das dann durchziehst und das eben dann auf so eine Ebene auch bringst, wo dann Leute wie Meatloaf mit dabei sind oder auch Ben Stiller spielt mit in dem Film. Also wirklich mal einfach angucken. Viel Rock, viel Metal und viel Quatsch.
Und das schätze ich ja so an diesem Podcast, dass es auch was zum Lernen ist für mich. Denn mir war gar nicht so bewusst. Ich habe Meatloaf natürlich in einem meiner Lieblingsfilme in Fight Club.
Habe ich auch nicht gesehen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Gesehen und da spielt er einen Mann mit großen Brüsten,
ja,
der durch eine Hormonbehandlung riesige Brüste bekommen hat. Aber mir war gar nicht bewusst, dass der in so vielen, also dass der praktisch vorher schon so regelmäßig als Schauspieler, ja, unterwegs war. Das war mir jetzt wirklich nicht.
Schreibe ich mir mal auf, ey. Der kommt mir an jeder Ecke, kommt der mir.
Ach, der ist auch Weltklasse.
Fight Club, okay. Muss ich mal gucken.
Musst du gucken. Worüber ich noch so nachgedacht hatte, ich habe neulich in eine Quentin Tarantino Doku reingeschaltet bei Arte, die ich leider nicht mehr finde in dieser verfluchten Mediathek, weil die wirklich spannend war. Und da hat er erzählt, und das ist, deswegen ist bei mir beim Thema Musikfilme auch diese Tarantino-Filme drin, dass er ganz häufig die Szenen über die Musik entwickelt. Also anders als andere Regisseure, die sich halt die Szene überlegen und überlegen, was passiert und welche Musik könnte dazu passen, dass er sich erst in seiner Plattensammlung, die wohl riesig ist, bestimmte Songs raussucht und darüber dann Szenen oder sogar ganze Filme kreiert. Und mir ist total aufgefallen bei diesen ganzen Tarantino-Filmen, dass die echt krass, also ich bin nicht so der Tarantino-Fan, aber dass die Mucke wirklich so total die Atmosphäre dieser Filme prägt.
Das stimmt.
Und dass diese Soundtracks einfach richtig geil sind. Auch diese Soundtrack-CDs dazu. Und deswegen ist für mich im Prinzip diese Tarantino-Filme sind im Prinzip jetzt keine Musikfilme, aber irgendwie deswegen auch so halbe Musikvideos oder so.
Also das muss ich wirklich sagen. Es gibt kaum einen Regisseur, der bei mir so polarisiert wie Quentin Tarantino. Ich finde seine Filme nämlich entweder grandios oder Vollgas scheiße. Ich finde zum Beispiel, muss ich an dieser Stelle ehrlich sagen, und da werden jetzt alle denken, ich bin wahnsinnig geworden. Ich finde, es gibt kaum einen Film, der so sehr überschätzt ist wie Pulp Fiction. Ich finde Pulp Fiction so langweilig und so völlig durchgeballert, ohne Grund auch. Klar, da sind zwei lustige Szenen, wie die über den Hügel fahren und Hoppel fahren und dem einen das Hirn wegschießen. Da habe ich natürlich gelacht. Und wie die beiden tanzen, ist auch cool. Und wie der Überfall mit Honey Bunny ist auch geil. Aber das war's dann auch. Und die Bruce Willis-Rolle verstehe ich nicht. Und das dauert alles ewig. Und das nervt mich bei Tarantino. Es dauert alles ewig. Ey, oh, furchtbar. Nervt mich. Django fand ich super. Geiler Film. So, und was ich absolut wahnsinnig gut fand, war Kill Bill. Kill Bill habe ich mal irgendwann ganz alleine geguckt, irgendwann abends und dachte, oh ja.
Welchen denn? Den ersten oder
ja, den ersten. Und dann saß ich da und das war weiß ich nicht, da gab es halt noch kein Netflix und nix. Und der erste Teil kam Sonntag 22.15 Uhr und ich saß da um kurz nach 12, völlig elektrisiert und dachte, Alter! Und der zweite Teil kommt nächsten Sonntag, geht gar nicht. Ich habe erstmal meine Leute antelefoniert, wer von euch hat den auf DVD und hat mir den nächsten Tag besorgt und gleich am nächsten Abend den zweiten Teil geguckt. Fand ich mega. Beide richtig krass geil. Und das habe ich bei niemandem sonst, dass ich wirklich so mit Anlauf, auch Reservoir Dogs ist einer der drei schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich dachte nur so, was soll der Scheiß? Du hast einen Typen in irgendeinem Schuppen sitzen, das Blut steigt höher und höher, weil sie dem die Ohren abschneiden. Die Typen haben alle Farben und keine richtigen Namen. Es ist alles unnötig, es dauert ewig lang. Und ich glaube auch wirklich, also bei Reservoir Dogs ist es wirklich so, wenn du den nicht bekifft guckst, dann wirkt der auch nicht. Ich behaupte mal, Quentin Tarantino hat sich gesagt, okay, pass auf, wir stecken uns jetzt mal einen an und machen nur dafür einen Film. Und alle, die nicht stoned sind, gucken den auch einfach nicht. Ich finde, das sollte da draufstehen.
Weißt du, was ich glaube? Bei Tarantino habe ich immer das Gefühl, und den Punkt muss ich ihm immer geben, ich glaube, Tarantino, ohne dass ich jetzt weiß, mal einfach so, ich probiere ihn mal, ohne ihn zu kennen und wirklich mich näher damit beschäftigt zu charakterisieren. Das ist einer, der irgendwann mal auf einer Filmhochschule war und erzählt bekommen hat, du darfst das nicht machen in Filmen, das nicht, sonst werden die nicht erfolgreich. Und der hat sich gesagt, Alter, ich mach mal alles genau anders, weil jeder Film ist eigentlich so, dass ich so das Gefühl habe, also zum Beispiel als meine Eltern damals dann, als wir irgendwie mit 15 Pulp Fiction so gehypt haben, haben die den geguckt und gesagt, das ist ja alles durcheinander. Und Genau das findet er geil. Und das, den gleichen Punkt gebe ich ihm halt bei Reservoir Dogs, dass dieses, wir lassen einfach mal die Bösewichte erzählen und stellen die mal in den Mittelpunkt und diese Alltagsbanalitäten, über die sie sich unterhalten, das zeigen wir mal. Das, was eigentlich bisher in den meisten Actionfilmen bis dato überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Wie ist das Privatleben von dem Bösewicht? Und ich glaube, das hat er sich einfach gedacht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein großer...
Dann ist die Umsetzung einfach furchtbar.
Also ich finde Reservoir Dogs auch nicht überragend, aber ich verstehe irgendwie diesen Reiz. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen, ne, was wir, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, über die Pyramiden?
Nee.
Ich habe eine Doku über die Pyramiden gesehen.
Natürlich.
Und da hat...
War das in The Dirt, oder?
Nein, das war nicht in The Dirt, das war auf ZDF Info. Aber auf jeden Fall total spannend. Aber da hat jemand gesagt...
Da nutzt auch einer den Lockdown aber wirklich aus, ey, Halleluja.
Dass, wenn man vor diesen Dingern heute steht und war schon mal in New York, dann ist das schon beeindruckend. Wenn man vor 2.000 oder 5.000 oder wann auch immer diese Dinger gebaut wurden, wo man nur in Lehmhütten gewohnt hat und stand davor, da dachte man... Das haben die Götter gemacht.
Ja.
So, und ich glaube, manchmal ist das halt bei einem Film oder Musik auch so, dass das damals halt revolutionär war, okay, und der damals so funktioniert hat. Heute kann ich mir den auch nicht angucken. Das gleiche Jackie Brown. Auch Wahnsinn. Ja. Da ist ja Dialoge, das ist ja schlimmer als wir beide.
Ja, und das schon will was heißen. Also, dann habe ich noch was gemacht, um mal wieder so ein bisschen auf Musik zurückzukommen. Ein eigenes Genre sozusagen, was man selbstverständlich sehr viel hauptberuflicher wahrnimmt, wenn man Kinder hat, was aber auch ansonsten geil ist, sind Disney-Filme. Es ist jetzt natürlich wenig Rock'n'Roll, ist ein bisschen jetzt outside the box, aber Disney-Filme sind teilweise musikalisch wirklich auch großartig. Da sind so geile Songs
dabei. Madagaskar, oder?
Zum Beispiel, aber hauptsächlich jetzt mal König der Löwen, da sind einige Hymnen dabei. Aber eben auch so Filme, die man überhaupt nicht, haben wir auch schon mal, glaube ich, angerissen, überhaupt nicht im Schirm hat. Vaiana zum Beispiel. Großartiger Soundtrack, wirklich richtig guter Soundtrack im Original auf Englisch. Aladdin hat einen großen Soundtrack. Und Coco ist noch relativ neu, von 2017, hat auch einen geilen Soundtrack. Da geht es um diesen Tag aus Mexiko, diesen Tag, wo man der Toten gedenkt.
Ach so, ja.
Dios de los Muertos. Genau. Und ich finde einfach diesen Film an sich, habe ich, glaube ich, auch schon mal damals gesagt, für alle, die gerade kürzlich wirklich jemanden verloren haben, ist das ein Film, der so richtig schön tröstet. Weil es geht darum, dass man an diesem Tag gedenkt man ja den Toten. Hm. Und der Hintergrund dieses Films ist, dass alle Toten im Reich der Toten weiterleben, solange die Menschen an einen denken. Und wenn der letzte Mensch aufgehört hat, an dich zu denken, dann stirbst du erst so richtig. Und bis dahin hast du im Reich der Toten richtig Spaß. Okay. Du bist zwar ein bisschen skelettartiger als sonst unterwegs, aber du hast voll Bock. Da ist nur Party und Musik und geil und Pools und Alkohol und Frauen. Voll geil. Aber wenn die Leute aufhören, an dich zu denken, dann ist leider wirklich ganz vorbei. Und dieser Gedanke ist einfach wirklich schön und die Musik dazu ist auch richtig geil. Also wer es noch nicht geguckt hat, Coco, echt nicht nur ein Film für Kinder, sondern auch für Erwachsene mit einem sehr schönen Gedanken dahinter.
Ich habe noch einen Film, der mir eingefallen ist, der in dem Sinn auch kein Musikfilm ist, der sich aber um Musik dreht und der mich wirklich am meisten überrascht hat und wirklich der beeindruckendste Film der letzten Jahre für mich war, ist, hatten wir vielleicht auch schon mal über Whiplash, über einen Schlagzeugschüler und seinen Schlagzeuglehrer. Und eigentlich passiert in dem Film nicht viel. Es geht halt darum, dass der Lehrer den Schüler triezt und es hat so ein bisschen so Drill Sergeant, so Full Metal Jacket Züge, weil dieser Lehrer halt völlig Psycho ist. Und das Geile ist auch, dass er ihn halt so krass triezt, dass auch in der letzten Szene des Films immer noch nicht klar ist, ist der Typ einfach total krank und treibt ihn damit zu Höchstleistungen an oder ist er einfach ein genialer Psychologe. Und es bleibt auch völlig offen. Und das ist wirklich ein Film, also Whiplash, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Wirklich. Und da hatte ich auch, wie es manchmal ist im Flugzeug, das ist ja dann mal ganz geil, dann hat man irgendwie 15 Stunden und da hat dann aber nur 12 Filme. Da muss man sich ja auf einen, der am ehesten passt. Da guckt man dann auch mal so outside the box. Und den fand ich wirklich richtig gut. Also den kann ich echt empfehlen.
Wo ich gerade schon bei Dingen außer der Reihe war in Sachen Disney, es gibt noch so ein paar Musikfilme, die jetzt auch mit Rock nicht so viel zu tun haben, die aber trotzdem geil sind. Sister Act muss man einfach mal geguckt haben. Geiler Film, Whoopi Goldberg, großartig. Die Mucke ist gut. Super unterhaltsamer Film. Und einen Film, den ich super abgefeiert habe, auch erst kürzlich gesehen habe, ist The Greatest Showman mit Hugh Jackman, der quasi den Erfinder des Zirkus, des modernen Zirkus spielt.
Okay.
Und diese Geschichte dazu ist halt nach einer wahren Begebenheit, aber wirklich mit so grandioser Musik. Und er kann halt wirklich auch extrem gut singen, macht er ja öfter. Und das ist wirklich so gut. Und dieser Film ist lustig, hat Tiefe, ist musikalisch wirklich gut gemacht. Die Geschichte ist wahr, das hasse ich eigentlich. Ich hasse Filme nach einer wahren Begebenheit, weil die immer langweilig sind, fast immer. Aber der ist wirklich großartig. Wer The Greatest Showman noch nicht gesehen hat, überragende Musik. Also ich habe den sowohl mit meiner Freundin gesehen, als aber auch mit meinen Kindern. Und wir haben jetzt auch eine eigene Greatest Showman Playlist und die lieben die. Die hören die rauf und runter. Wahnsinnig guter Film, kann ich nur empfehlen. Und ich muss eine kleine Guilty Pleasure Geschichte an dieser Stelle nochmal sagen.
Welcher, das sind ja die schönsten.
Welcher Musikfilm wirklich für mich überraschend gut war, weil ich mir
eigentlich
vorgenommen, nee, so stimmt es auch nicht, vorgenommen hatte, ihn nicht gut zu finden, weil es A, sich für Männer so gehört und B, ich auch die Hauptdarstellerin eigentlich nicht mag, dann aber leider absolut zugeben musste, dass sie grandios ist, ist Mamma Mia. Der ABBA-Film, wo sie quasi eine Geschichte sich ausgedacht haben und das die ganze Zeit mit ABBA-Songs quasi diese Geschichte erzählt wird und es ist wirklich gut. Es ist so gut gemacht und es ist so unterhaltsam und liebevoll und lustig, die Charaktere auch besetzt. Also wirklich überragend gut und auch was da einfach für Leute dabei sind. Ich meine, James Bond spielt damit. Pierce Brosnan ist einer der männlichen Hauptdarsteller, der auch wirklich gut singen kann. Wo ich auch so denke, wie kommt denn der dahin?
Wie, und der singt dann auch wirklich?
Ja, okay. Die singen alle echt, die singen alle selber. Du hörst es also auch. Und es ist wirklich gut gemacht. Und Meryl Streep spielt halt die Hauptrolle. Die mag ich eigentlich gar nicht, obwohl ich absolut sage, ja, das ist eine super Schauspielerin, eine der besten überhaupt. Klar, ist auch diejenige, die die meisten, mit Abstand die meisten Oscar-Nominierungen hat. Auch alles zu Recht. Ich mag sie nur einfach nicht so gerne. Aber das macht sie wirklich gut. Sie singt großartig. Und es sind noch ganz viele andere Schauspieler dabei, die man auch aus anderen vielen Serien kennt. Und Christine Baranski zum Beispiel ist noch mit dabei. Sie spielt die Mutter von Sheldon in Big Bang, von Leonard in Big Bang Theory, die halt auch völlig unemotional unterwegs ist, spielt auch Anwälte ganz viel. Also wirklich gut besetzt, liebevoll gemacht und einfach gut. Und selbst wenn man sich vornimmt, so wie ich, den Scheiße zu finden, funktioniert nicht. Leider wirklich, Mama Mia, kann ich nichts gegen sagen, echt guter Film.
Welchen ich noch empfehlen kann, der aber eigentlich kein Musikfilm ist, aber trotzdem einer, wie ist, man sagt, glaube ich, Mockumentary, ne? Also diese Falsch-Dokumentation. Ja. Fraktus, ich weiß nicht, wer den noch gehört. Kennt, ist von den, ist auch von Heinz Strunk, Studio Braun,
natürlich.
Die Jungs. Und die haben über so eine erfundene Band, die praktisch den Techno-Hype heraufbeschworen hat, aber eben 5 Jahre zu früh war. Und haben sogar geschafft, ich glaube, auf dem Splash einen Auftritt zu haben mit dieser Band,
geil,
wo sie von der Bühne geboot wurden, haben irgendwie Jan Delay, haben H.P. Baxter, haben sogar diesen, also alle möglichen deutschen Stars irgendwie kommentieren in dieser Mockumentary darüber, wie krass Fraktus sie geprägt hat. Und dann sind so gescheiterte Existenzen. Cool. Der eine macht Fraktus 2 mit seinen Eltern dann im Keller. Und es geht halt darum, dass sie diese Band wieder zusammenbringen und dann irgendwie eben wirklich auf diesem Splash-Festival auftreten. Und das ist wirklich.
Die haben
also
einen Kult generiert.
Genau, also der Kult war, glaube ich, nicht über den Film hinaus. Also sie sind danach sogar auch auf Tour gegangen.
Ja gut, du hast immerhin bis zum Splash geschafft.
Genau. Schon mal was. Nee, auch danach noch, aber es ist einfach richtig lustig, weil auch diese Typen und diese Charaktere eben sehr, sehr witzig sind. Also das kann ich noch empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo noch gibt. Ich hatte den. Das ist ja auch irgendwie Geld, was man zum Fenster rausgeworfen hat. Auf DVD, ne? Hatte ich auf DVD.
Geil.
Braucht kein Mensch mehr, oder?
Nein. Also. Mir fällt gerade noch ein, wo wir vorhin über Jack Black gesprochen haben, School of Rock. Den sollte man sich auch nochmal angeguckt haben. Auch super witzig umgesetzt, aber auch mit einer guten Message dabei. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ansonsten habe ich jetzt noch so ein paar Soundtrack-Songs, die so untrennbar mit Filmen verbunden sind, zum Beispiel. Also typisch ist Eye of the Tiger.
Ja.
Ne, von Survivor aus Rocky 4. So. Oder The Power of Love, Zurück in die Zukunft, Huey Lewis and the News. Stimmt. Das war nur, wusstest du, dass es nur ein Füller-Song war? Den haben sie erstmal nur dahingesetzt und wollten eigentlich einen ganz anderen schreiben. Und dann haben sie einen ganz anderen nur dafür geschrieben, den mochte aber keiner. Und dann haben sie gesagt, dann nehmen wir The Power of Love, lassen wir den drin. Und der ist ja dadurch völlig riesengroß geworden. So, Tito and Tarantula, After Dark, From Dusk Till Dawn, Selma Hayek. Hallo! Wer hat sie nicht heiß gefunden mit der Schlange?
Und wie findest du den Film?
Ach, geht. Lebt von der Szene, für mich.
Ich habe jetzt gesehen, es gibt eine From Dusk Till Dawn Serie bei Netflix.
Das ist mir scheißegal. Spielt Selma Hayek mit?
Wahrscheinlich nicht.
Dann werde ich sie nicht gucken. Weil, wie gesagt, das war das Ding. Also, dann auch Limp Bizkit, Take a Look Around aus Mission Impossible 2.
Stimmt, ja.
Haben sie auch gut gemacht. Guns N' Roses haben damit viel gearbeitet. Knocking Terminator. On Heaven's Door, Tage des Donners, Terminator 2, You
was
Could
war
Be Mine.
Was war bei Tage des
Donners? Knocking on Heaven's Door, war bei Tage des Donners.
Ja,
und You Could Be Mine, natürlich Terminator 2, hast du doch schon gesagt. Dann haben ja AC/DC ein ganzes Album gemacht für Stephen Kings Maximum Overdrive, Who Made Who, das gesamte Album quasi ja dafür. Und es gibt noch einen Song, der immer in fast jedem Film läuft, wenn es um den Vietnamkrieg geht. Das ist so krass. Und das ist Fortunate Son von Creedence Clearwater Revival, hatten wir in der letzten Folge. Fortunate Son, müsst ihr mal drauf achten, sobald es um den Vietnamkrieg geht, wird dieser Song kommen. Egal wo, also größter Auftritt in Forrest Gump, als es darum geht, aber auch in allen Ballerspielen wie Call of Duty oder Battlefield, sobald es irgendeine Vietnam-Szene gibt, kommt Fortunate Son. Irgendein Helikopter und es läuft Fortunate Son. Das ist richtig krass. Es gibt kaum einen Song, den ich so sehr mit irgendwas Dekadenmäßigem oder irgendeinem Vorfall so sehr verbinde wie Fortunate Son mit dem Vietnamkrieg.
Okay.
Richtig heftig.
Ist mir noch nicht aufgefallen.
Achte mal drauf.
Ich würde noch mal kurz bei uns in die Community gucken, was die Leute uns hinterliked haben an Kommis. Tatsächlich, auf unserer Facebook-Seite haben sehr viele Leute daran teilgenommen und mal kommentiert. Spinal Tap, der Tipp von Fabian.
Chris hat auch... Ist mir ganz viel vorgeschlagen worden, Spinal Tap. Habe ich auch nicht gesehen. Du, was ist das? Nee,
kommt auf meine Liste.
Worum geht's bei Spinal Tap?
Um Spinal Tap wahrscheinlich,
richtig.
Würde ich mal tippen. Chris hat auch Whiplash gesagt. Mhm. Rockstar mit Mark Wahlberg, sagt Chris noch. Und oder der Doors-Film mit Val Kilmer, den habe ich auch nicht gesehen.
Den habe ich aber auch, von dem habe ich auch schon ganz viel gehört. Die sind mir alle heute begegnet, als ich nochmal so ein bisschen nachgeguckt habe. Sowohl der Mark Wahlberg als auch Val Kilmer als Jim Morrison. Er ist ja auch für ausgezeichnet worden, glaube ich.
David sagt unter anderem Rock'n'Roll High School, haben wir auch drüber gesprochen. Und, Ingo Ramones, Erchen sagt Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Ich glaube, der ist mit Will Ferrell. Den habe ich auf meiner Watchlist. Der soll wirklich lustig sein,
habe ich gehört. Aber Will Ferrell ist der Schauspieler, wo für mich die Diskussion startet, Deutsch oder Englisch. Will Ferrell ist auf Deutsch überhaupt nicht lustig. Die Übersetzung geht nie, kommt nichts an. Nee. Und wenn du Will Ferrell auf Englisch dir anguckst, wirklich, die Filme gewinnen um 1000%. Wenn du dir Talladega Nights anguckst, Ricky Bobby, auf Deutsch so, richtig schlecht und auch richtig scheiße. Und auf Englisch, ey, du krass dich weg, du machst unter dich.
Ich hatte, genau, bei Anchorman 2 hatte ich das mit meinem Cousin, wir saßen auch. Ich
hab noch gar nicht gesehen, nicht spoilern.
Der ist auch nicht besonders gut, aber.
Danke fürs nicht spoilern, du Assi.
Ja, was ist denn daran spoilern? Das Spoilern ist, wenn ich dir sage.
Mann! Der ist überhaupt nicht gut, ist das schlimmste Spoiler, was du machen kannst.
Ich spoiler dich, der ist ein Nachrichtensprecher.
Oh.
Auf jeden Fall hatten wir das bei Anchorman 2, der sehr, sehr gut ist. Im Flieger, dass mein Kumpel neben mir meinte, ist der gut? Ich so, der ist Weltklasse. Und er hat ihn auf Deutsch angefangen, hat mich nach 20 Minuten angeguckt, meinte so, bist du doof? Ja. Meinte ich, guckst du auf Deutsch? Ja. Ja. Und auf Englisch. Und die ersten 20 Minuten lag er schon am Boden und hat gelacht. Ja.
Es gibt also keinen anderen Schauspieler, bei dem das so krass ist.
Aber ich finde, das ist ja der schlimmste Spruch bei Filmen, ist ja dieses, oder bei Serien, ja, ich gucke die immer am Original.
Ich hasse das auch.
Weil das kommt sonst nicht so rüber, deswegen kann ich das nicht sagen.
Aber es ist leider, ich hasse das genauso. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich hasse die Leute, die das machen, aber es ist leider die Wahrheit. Bei ganz vielen, also es ist ganz, ganz schlimm, es ist bei Friends. Friends ist auf Deutsch absolut durchschnittlich.
Auf Englisch auch, oder?
Nee, auf Englisch ist es so wahnsinnig lustig, weil eben viele Arten der Comedy einfach nicht durchkommen. Du siehst es zum Beispiel bei How I Met Your Mother. Da machen die auf Englisch im Original ganz viele Witze über Kanada.
Ja.
Über die Art, wie die da reden. Die lassen die auf Deutsch komplett weg, weil es nicht funktioniert.
Okay.
Und dann wird irgendwas in der Gegend rum übersetzt. Das ist richtig peinlich. So, deshalb muss ich wirklich sagen, es ist leider bei vielen Dingen so. Oder bei The Ranch ist auch eine geile Serie auf Netflix. Haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber geredet. Mit Ashton Kutcher. Kannst du auch auf Deutsch nicht machen. Auf Englisch krach ich mich weg. Es ist super witzig. Und bei Filmen ist es eben Will Ferrell und Steve Carell. Da finde ich es auch, der Typ aus The Office.
Ja, ja.
Und zum Beispiel 40 männlich Jungfrau sucht, ist auf Deutsch einfach nur peinlich. Und auf Englisch ist der so witzig, weil einfach viele Ebenen nicht erreicht werden. Und ich hasse mich selber, dass ich das gerade sage. Ich hasse mich dafür, weil ich auch genau wie du die Menschen einfach hasse. Ich gucke sowas.
Ich gucke immer im Original.
Ja, es geht mir ganz genauso. Nur es leider ist ab und an eben die Wahrheit. Auch nicht immer. Zum Beispiel, große Ausnahme, King of Queens.
Habe ich nie gesehen.
Ist auf Englisch.
Also ich weiß, was King of, aber ich immer weitergeschaltet.
Ist auf Englisch relativ nervig.
Okay.
Weil du dir Carrie nicht anhören kannst auf Englisch. Auf Deutsch wirklich gut, wirklich lustig übersetzt. Reicht vollkommen aus. Puh, so, jetzt hassen wir uns beide. Ist das nicht toll? Das haben wir ja super hinbekommen. Sehr schön, dann lass mal schnell auf unsere Empfehlungen gehen. Oder hast du noch was?
Nee, ich gucke hier mal auf meine Liste, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, aber
nö. Also, wir haben Fuck 4 vergessen, Freundchen. Wir wollten noch miese Musikfilme oder Soundtracks selbstverständlich in dieser Folge machen. Ja. Ich fange mal an, du fängst sonst immer an. Ich habe einen Musikfilm, der gar nicht geht, und einen Song aus dem Film, der für mich gar nicht geht. Ich fange mit dem Film an. Es ist überhaupt keine Überraschung, glaube ich. Das ist ein Film, finde ich, den kann man nicht gucken, sobald man ein Y-Chromosom hat. Und das ist Dirty Dancing. Dirty Dancing ist der Hass. Ich finde ihn einfach nur furchtbar. Jetzt sag mir nicht, du hast ihn nicht gesehen.
Ich habe ihn gesehen, aber ich also ist halt so ein romantischer Film, ne?
Wie ich aber finde, haben wir das nicht am Anfang gesagt, dass wir die hassen?
Ja, ja, aber gut. Ist der jetzt schlimmer als andere von denen?
Finde ich. Ja, okay. Ja, ich finde das ganz, also mir, das ist, also ich gucke ja auch wirklich, sagst du jetzt mal, du hast jetzt mal so ein Date und möchtest auch mal gut dastehen und dann guckst du auch mal Quatsch mit und sagst so, hey, ich hab jetzt sogar mal in Bridgerton reingeguckt. Obwohl ich vom Vorfeld her, ich bin ja Historiker vom Beruf, eigentlich. Und das ist ja historisch alles völliger Bullshit.
Worum geht's da?
Da geht's nur drum, dass irgendwelche jungen, reichen High-Society-Mädchen gebumst werden wollen.
Okay.
Sie wissen nicht, was das ist und sie wissen nicht, wie das geht, aber sie brauchen dringend einen Mann, weil das ihr einziges Lebensziel ist. So.
Okay.
Das Ganze ist historisch absolut falsch, alles. Aber hey, habe ich jetzt mal reingeguckt und versucht, mich zurückzuhalten. Wirklich viel Bettdecke im Mund gehabt und gedacht, Alter. So. Aber ich mache nicht alles mit und ich habe Dirty Dancing einmal gesehen und es war eine einzige Qual und ich werde es nie wieder gucken. Ganz ehrlich nicht. Und die Frau, die mich dazu zwingen will, die alleine klarkommen, ist mir scheißegal. Ich habe auch keine Tochter, mit der ich dann gucken muss. Ich habe nur Söhne, denen kann ich das verbieten. Dirty Dancing ohne mich.
Ja, ich finde ihn auch nicht gut, aber dass er das so geprägt hat, er mich nicht. Also
doch.
Ich finde ganz schlimm, auch wenn es keinen, also erstmal, das ist ein eigenes Genre, alles mit Till Schweiger und Matthias Schweighöfer. Deutsche romantische Komödie ist für mich, das ist alles. Also das ist klischeetriefend.
Dein Dirty Dancing.
Genau, das ist, also das geht für mich gar nicht. Ansonsten ist es kein Musikfilm, aber im weitesten Sinne ein Musikfilm. Lords of Salem von Rob Zombie, der hat Regie gefilmt und ich bin ja großer Rob Zombie-Fan, wollte ihn mögen. Ich habe ihn geguckt und es ist wirklich ein so schlechter und langweiliger Film. Geht um eine Radiomoderatorin, die irgendwann eine Platte zugeschickt bekommt, mit der sie irgendwelche Hexen und Dämonen in ihrer Sendung irgendwie erwacht. Aber das ist, also du, ab einem gewissen Punkt weißt du nicht mehr, oder so ging es mir, ist das noch ernst oder meint er das ernst? Auch so diese Zombies, die dann oder Monster, die in ihrem Wohnzimmer dann irgendwann nachts auferstehen, das sieht wirklich, also wie B-Movie, aber dafür ist es wieder zu gut. Also auch so, wo du wirklich denkst, also deswegen.
Aber sowas hasse ich auch, wo du nicht weißt. Wenn du weißt, es ist nicht ernst gemeint, ist witzig.
Ich liebe ja die Schläfert zum Beispiel auf Tele5. Kennst du das schlechteste Film?
Ja,
da kann ich das feiern, so, ne?
Genau, aber du musst wissen, wie es ist gemeint, sonst ist es einfach nur schlecht.
Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Kalkofe ist Schläferts, ne?
Ja, und Peter, ich liebe ja Peter Rütten. Er ist nicht so geil, das ist der andere von Kalkofe.
Den kenne ich gar nicht.
Der hat auch bei Stromberg mitgespielt und hat auch diese Crash-Games vertont. Und,
witzig.
Und hat auch diese, hat, muss mal bei YouTube, übrigens Anspieltipp, wenn man mal so 5 Minuten Langeweile hat, Rüttens Bullshit-Universum, da vertont er mit seiner lustigen Stimme Filmschnipsel neu.
Oh geil.
Und es ist manchmal, es sind immer nur so 1,5-2 Minuten und ey, ich schmeiß mich weg. Es ist genau mein Humor. Deswegen,
meine Damen und Herren, das will nicht viel heißen an dieser Stelle, muss man fairerweise sagen, also, aber wir probieren das.
Wer auch gerne im Bodensatz des menschlichen Humors stochert, der wird sich da mit mir genau wohlfühlen.
Und da haben wir den Folgentitel. Wir stochern im Bodensatz der, wie hast du es genannt?
Des menschlichen Humors.
Des menschlichen Humors. Genau so nennen wir unsere Folge. Und dann kann ich noch schnell hinzufügen, es gibt einen Song, den ich absolut grottenscheiße finde. Und zwar ist das aus Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing von Aerosmith. Erstens, weil du ihn als Radiomoderator nicht aussprechen kannst, ohne dass du einen Knoten in die Zunge kriegst. Und zweitens, weil dieser Film mit Anlauf kacke war. Haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich. Übrigens finde ich, wir könnten 50 Cent machen für, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Das sagen wir auch jede Folge mindestens zweimal.
Da haben wir auch schon mal drüber geredet, über die Idee.
Könnten wir mal machen. Aber ich hasse I Don't Want to Miss a Thing. Ich hasse Armageddon. Das ist wirklich ein einziges Flagge zeigen für die USA. Ich sterbe. Nein, ich sterbe. Nein, lass mich sterben. Ich will aber sterben. Aber ich will für deine Tochter sterben. Aber ich will für meine Tochter sterben. Es ist ganz furchtbar.
Ich habe noch einen Film, der mir aufgefallen ist, der sehr schlecht ist. Kennst du noch Showgirls?
Nein.
Das war auch so Anfang der 90er, vielleicht Mitte der 90er, so ein Film über so Tänzerinnen, so Topless-Dancerin in den USA.
Und sowas kenn ich nicht.
Wir haben den irgendwie 2-3 Mal geguckt, aus dem Interesse, wie es so ist mit 12, 13, dass man dann irgendwie den gucken konnte.
So wie man damals Tutti Frutti geguckt hat.
Genau, aber diese Story, dass wirklich in einem Hollywood-Film irgendwie du lackierst mir die Fingernägel. Oh nee. Und am Ende ist irgendwie dann der Plot-Twist, dass sie in der Showgirl-Hierarchie aufsteigt und die andere ihr die Fingernägel lackiert. Das ist wirklich, also ich glaube, es gibt sogar irgendwo so eine Filmdatenbank, wo das offiziell zertifiziert der schlechteste Film aller Zeiten ist. Also
Showgirls?
Ist, ja, er ist wirklich richtig schlecht.
Und okay.
Das,
also ja. Hausaufgabe für mich, ich gucke sowohl Showgirls als auch Fight Club.
Ja. Ja.
Und du hast ja jetzt auch ein paar Sachen aufgeschrieben.
Easy Rider habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben.
Genau.
Und siehst Almost du. Famous.
So, dann schnell noch, wollen wir was empfehlen? Auch da fängst du sonst immer an, deshalb mache ich es heute.
Ja, fang du doch mal an.
Wir haben vorhin, also ich habe jetzt gedacht, komm ey, wenn wir so viele Musikfilme nehmen, dann nehme ich einen da raus. Und zwar aus Blues Brothers. Nicht die jetzt jeder kennt, Give Me All Your Lovin' oder Everybody Needs Somebody to Love. Sondern sehr, 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 sehr geiler Film, finde ich, zusammen mit Ray Charles. Shake a Tail Feather. Auch so ein absolutes gute Laune-Ding, deshalb auch gerade in diesen Zeiten Soundtrack Blues Brothers bringt euch auf jeden Fall nach vorne.
Ja, und ich habe genau das Lied, ich glaube, es ist auch aus der Szene bei Reservoir Dogs, die du beschrieben hast,
wo ihm
das Ohr abgeschnitten wird und er das Ohr rumträgt und in das Ohr, glaube ich, diesen Song reinsingt, Little Green Bag. Looking back on the track for a little green bag. Got to find just a kind or lose my mind.
Furchtbar.
Mit dem Kopfkino kriegt es so ein bisschen anderen Style. Nicht mehr den Gute-Laune-Style, den ich vorhin noch hatte, als ich hergeradet bin.
Wenn du plötzlich guckst, wie das Blut unten aus diesem Schuppen rausläuft. Aber Soundtracks sind eine Sache. Guckt euch mal wieder ein paar schöne Filme an. Auch das in diesen Zeiten genau das Richtige. Die Musik dazu macht Spaß. Ich hoffe, wir haben euch da ein bisschen auch wieder was liefern können, dass ihr euch jetzt auch ein bisschen was aufgeschrieben habt, so wie Jan und ich. Und dann hören wir uns schlauer in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund und munter.
Tschüss.